Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
Ja, willkommen zurück bei Schräg im Stall. Heute mit der Frage, hebt sich die Welt aus den Angeln? Wir sind ja kein Podcast, der irgendwie Verschwörungstheorien verbreiten möchte oder irgendwie unnötig oder grundlos Panik machen möchte. Aber auch wir merken, dass wir in einer sehr unruhigen Welt leben. Gerade ich merke das auch als junger Mensch, dass ich oft gar nicht wirklich weiß, wie geil das eigentlich alles ist, was auf diesem Planeten passiert. Und ich auch oft dann schon Angst bekomme, gerade wenn ich zum Beispiel so Bilder sehe, um direkt ins erste Thema einzusteigen, aus Berlin vom vergangenen Samstag, von der großen Anti-Corona-Demonstration. Was war denn so dein erster Eindruck, als du das so... Ich war einfach nur sprachlos. Ich hätte auch nicht gedacht, dass so viele Menschen tatsächlich dahingehen werden.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen, weil ihr ja häufig denkt, dass, das sagen wir mal, das Thema Klimaschutz und die Weltverbesserung, dass das im Grunde die zentralen Themen sind. Und die Demonstration in Berlin hat uns drastisch vor Augen geführt, dass es andere Kräfte gibt, die Zehntausende von Menschen mobilisieren können. Ja. So, meine erste Reaktion. Also erstens, ja, ich habe damit gerechnet, dass da so viele sind, weil da kommt ja vieles zusammen.
Die offiziellen Zahlen sind übrigens 30.000 bis 40.000.
Ja, so ungefähr so 38.000 pendelt sich das ein. Und natürlich die Veranstalter, die wollen jetzt sechsstellig werden und wollen sich die Fotografien, die Straßen von oben angucken und zusammenzählen. Das mögen sie. Aber für mich war klar, da kommt einiges zusammen. Auf der einen Seite kommen da die Corona-Leugner zusammen.
Ja.
Da kommen Rechtsradikale zusammen.
Ja.
Da kommen aber auch biedere Bürgerinnen und Bürger zusammen, die sagen, unsere Grundrechte werden eingeschränkt. Das heißt, es ist ein breites Sammelsurium. Und der verbindende Punkt ist eigentlich die Frage, tut der Staat zu stark unser Leben lenken? Und die einen, die haben eine rechtsradikale Antwort und die anderen möchten eigentlich eine bürgerliche Antwort geben.
Ja, es gab auch eine große Diskussion, ob man überhaupt auf eine Demo gehen kann, wenn dort auch Nazis für ihr Gedankengut protestieren. Also ich habe von Anfang an immer gesagt, das geht nicht, aber jetzt wurde ja auch nochmal klargestellt, auch weil es waren ja tatsächlich auch viele, ich sag mal in Anführungszeichen, Hippies auf der Demo, Freiheitskämpfer, die eigentlich nur Weltfrieden und kuscheln und wir haben uns alle lieb, fordern, also ich sag mal mit ganz eigentlich harmlosen Forderungen, die trotzdem ein bisschen am Leben vorbeilaufen und auch gefälligst mal eine Maske anziehen sollten, wenn sie auf so eine Demo gehen.
Ja, aber du kannst nie verhindern bei Demonstrationen, dass du plötzlich mit Gruppierungen zusammen bist, mit denen du überhaupt nicht gerechnet hast.
Ja, und gerade spätestens, wenn du siehst, dass da halt so Reichskriegsflaggen ausgepackt werden und dass da irgendwie erstaunlich viele Nazis gerade neben dir stehen, finde ich, es ist ein Punkt erreicht, an dem du auch als freiheitskämpfender Hippie einfach mal nach Hause gehen solltest.
Ja, das sagt Fabian. Das sagt aber vielleicht die Hausfrau, die aus Niederursel angereist ist und sagt, ich möchte in meinen bürgerlichen Rechten nicht eingeschränkt werden. Die weiß vielleicht gar nicht, welche Bedeutung diese sogenannte Reichskriegsflagge hat.
Ja.
Sie sieht gleichzeitig ganz andere Menschen mit Schildern wie Peace und Glück auf Erden und die Differenzierungsmerkmale sind, glaube ich, für politisch sehr bewusste Menschen sehr klar, aber nicht für Menschen, die sich eigentlich nur für dieses Thema jetzt nach Berlin begeben.
Ja, ich sehe deinen Punkt. Und auch nochmal, um zurückzukommen, ein verbindendes Element dieser Demo war ja, dass viele Menschen sich in ihren Grundrechten eingeschränkt fühlen. Und die Frage, also mir war eigentlich von vornherein klar, dass das ja nicht wirklich so der Fall ist, wie es zumindest da ausgelegt wird. Aber die Frage kann man sich ja auch durchaus mal stellen, ob wir vielleicht wirklich, also ich habe dann auch mal überlegt, ob wir nicht vielleicht wirklich in unseren Grundrechten in irgendeiner Form eingeschränkt seien.
Ja, natürlich sind wir in den Grundrechten eingeschränkt, aber weil das Parlament es mit der nötigen Mehrheit gemacht hat, das Grundgesetz zu ändern. Und wir haben ja eine parlamentarische Demokratie und die Abgeordneten sind die Vertreter des Volkes. Und die haben dieses so entschieden, mit der nötigen Mehrheit. Aber lass mich nochmal ein Stückchen ausholen. ich war so alt wie du, als wir gegen die Notstandsgesetze demonstriert haben. Notstandsgesetze, da ging es auch darum, kann die Bundeswehr in Konfliktfällen im Lande selber direkt eingreifen. Hunderttausende, Millionen Menschen auf der Straße damals, aber du hattest da auch Gruppierungen in der damaligen Zeit, die eindeutig von der sogenannten Deutschen Demokratischen Republik gesteuert waren. Einer DDR, die eigentlich den Notstand permanent über ihre Bürger verhängt hatte. So, da stehst du vor so einer Frage, machst du da mit?
Ja.
Und treibst ein Thema, Hunderttausende von Menschen mit und gestaltet es, oder lässt du dich abschrecken, weil? Also ich sage mal simpel, die Gerichte, und zwar zwei Gerichte, haben das Verbot, dass der Berliner Innensenator ausgesprochen hat, als nicht rechtmäßig bezeichnet. So, das ist im Grunde zuerst mal ein Check and Balance für unsere Demokratie. Die Exekutive kann nicht einfach ein Verbot verhängen, sondern es muss juristisch anfechtbar sein. Ja. Und in dem Fall wurde es angefochten. Also es war eine legitime und legale Demonstration.
Genau,
so, wir reden jetzt nicht über die sogenannte Erstürmung der Treppen des Reichstags, aber sag mal, in weiten Teilen war das so. Und ich persönlich glaube, wir, erstens du als junger Mann, der differenzierst, und ich als älterer Mann, der differenzierst, wir müssen die Fähigkeit mitbringen zu sagen, das sind hier nicht nur die Rechtsradikalen, die Corona-Leugner, sondern da gibt es auch wirklich Bürgerinnen und Bürger, deren Sensorik, deren Herz oder deren Verstand sagt, der Staat geht mir hier zu weit. Und das will ich zum Ausdruck bringen. Und du hast ja die Frage selber auch gestellt, ging der Staat nicht zu weit?
Ja, aber ich bin eigentlich immer auf die Antwort gekommen, dass das alles rechtens ist und dass das ja alles auch eigentlich ein perfektes und ein Paradebeispiel einer Demokratie ist. Also zum Beispiel dieses Argument, was dann angefochten wurde, dass diese Demo ja verboten worden sollte. Also erstmal wusste man, als diese Demo angemeldet wurde, ja noch nicht, dass sie dann verboten wird. Also das ist eigentlich totaler Schwachsinn, das überhaupt anzuführen. Und sie wurde ja am Ende erlaubt, obwohl man von vornherein eigentlich relativ klar davon ausgehen konnte, dass an diese gesamten Corona-Schutzmaßnahmen, die eben aufgestellt sind für solche Demos, damit man halt friedlich in der Demokratie auch in Corona-Zeiten demonstrieren kann, dass sich da eben nicht dran gehalten wird. Und dennoch hat man zugelassen, dennoch hat man sie demonstrieren lassen.
Ja, aber das ist unsere Demokratie.
Genau, ich meine, das ist doch eigentlich ein gutes Beispiel auch für, ja. Ich verstehe auch nicht, warum so viele Menschen da so unglaublich sauer waren. Also, zum Beispiel habe ich das bei den Demonstrationen, auf denen ich bin, noch nie erlebt. Also wir sind auch natürlich sauer, oft aufgrund von Anliegen, wo zum Beispiel politische Parteien einfach komplett verkacken. Aber wir strahlen nicht so einen Wut und so einen Hass aus. Und wir zum Beispiel, die letzte große Fridays for Future Demo in Berlin, da haben sich ja auch alle an die Maßnahmen gehalten. So, da gibt's ja auch tolle Bilder, wie alle da in Gruppen und mit ihren Masken.
Ja, also ich würde jetzt ungern in diesem Podcast Schräg im Stall vergleichen, glaube ich, das tut ja auch selber nicht gut, die Friday for Future Demonstration und die Demonstration.
Na, ich meine nur, man kann in Corona-Zeiten auf die Straße gehen und man kann für sein Anliegen kämpfen, auch wenn man ein bisschen wütend ist.
Aber das geht doch am Kern des Themas vorbei. Die Frage heißt, das hast du vorgefunden.
Ja.
So, und es war ein legaler und legitimer Protest. An diesem Protest haben sich unsägliche Gruppierungen beteiligt.
Ja.
Aber es haben sich auch Bürgerinnen und Bürger beteiligt. Ich habe übrigens einige kennengelernt, die zu mir sagten, ich überlege jetzt, ob ich nicht morgen nach Berlin fahre, ganz früh am Morgen. Also wirklich Bürgerinnen und Bürger aus meinem Wahlkreis,
ja.
die eigentlich sonst politisch bisher durch große Aktivität nicht aufgefallen sind. So, aber der Punkt war ja eigentlich dann überschritten, als am späten Nachmittag, Abend Hunderte mit ihren Reichskriegsflaggen
den
die Treppen des Reichstags.
Ich wollte gerade sagen,
wobei die wirklich Mutigen waren ja nicht die paar hundert, die da hochgestürmt sind, sondern die wirklich Mutigen waren die drei Polizisten.
Ja, die mir auch irgendwie ein bisschen, also ich habe ja sonst eigentlich kein Mitleid mit der Polizei, aber die mir in dem Fall auch...
Wieso hast du kein Mitleid mit der Polizei? Die macht einen verdammt harten...
In dem Fall hatte ich Mitleid mit der Polizei. Also da denkst du ja auch nicht, dass das sowas passiert. Also
immer die Frage ist, welche Farbe jemand hat. Dann entscheidet sich dein Mitleid.
Nein, das unterschreibe ich so nicht. Aber
welche Fahne Beispiel, er oder sie trägt.
Ja, aber zum Beispiel auch in dem Fall, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ich fand es schon erstaunlich, dass sie überhaupt so weit gekommen sind. Also nicht die Polizisten, sondern die Demonstranten, die...
Ja, das war ein Versagen der Berliner Polizei.
Ich wollte gerade sagen, das ist also auf der anderen Seite die zwei Polizisten oder drei Polizisten, die da standen, also denen würde ich jetzt auch nicht so einen allzu großen... Die waren halt vollkommen überfordert, denen würde ich jetzt nicht so einen großen
Vorwurf machen. Ja, aber die haben es schlussendlich geschafft, die Situation zu bereinigen.
Ja.
So, aber
ich habe gefragt, wie kann das denn passieren? Also wie kann das? Ich meine, ich bin ein naiver, jetzt mittlerweile 20-jähriger, nicht in der Politik sitzender junger Mensch. Aber wie kann es denn passieren, also dass hunderte Menschen mit so Reichskriegsflaggen
den
Reichstag
stürmen? Also erstens ist es eine Flagge, die gesetzlich erlaubt ist. Zweitens, es ist eine Flagge, die mich an Krieg und Militarismus erinnert.
Ja.
Und es ist eine Flagge, die im Grunde in einem autoritären Staat im Preußentum sozusagen als Kriegsflagge der Marine entstanden ist. Also die Geschichte ist eine sehr, sehr, sehr dubiose. Die Geschichte ist keine schöne, die mit dieser Flagge verbunden ist. Aber man kann sie zeigen. So. Aber sie zeigt auch, wes Geistes Kind diejenigen sind, die eine solche Flagge, die eher zurückführt ins alte Preußentum, in einen nationalistischen und extrem militärischen Staat, wes Geistes Kind die Träger dieser Fahne sind. Aber warum, wie kann es passieren? Also was mir zuallererst in den Kopf kommt, die Berliner Verwaltung ist zwar ideologisch glasklar aufgestellt, aber sie versaubeutelt alles in der Umsetzung.
Ja.
Sie hat im Grunde, sie kassiert vor den Gerichten, kassiert sie Urteile gegen den Mietenstopp. Und sie hat auch jetzt wieder sozusagen versagt im Schutz des Parlamentes. Also wir haben das jetzt diese Woche in unserer Klausurtagung diskutiert. Und eigentlich müsste man konsequenterweise sagen, dann ist die Berliner Polizei nicht manns genug und fraus genug, das Thema zu packen. Und der Polizeipräsident oder ich glaube sogar eine Präsidentin, dann muss die Bundespolizei solche Aufgaben des Schutzes des Parlaments, denn das ist ja ein Parlament der deutschen Demokratie.
Ja.
Nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ich hätte auch gedacht, dass das viel besser geschützt ist.
Nicht ein Parlament des nationalistischen preußischen Staates.
Ja. Nee, mich hat's total verwundert, als ich diese Bilder, also ich war nicht in Berlin, Gott sei Dank war ich auch zu dem Zeitpunkt nicht dort. Aber als ich das gesehen habe, also ich war wirklich schockiert, weil wenn ich an meine letzten Demos denke, da war so viel Polizeieinsatz, dass auch halt friedliche Menschen, die auf die Straße gegangen sind und demonstriert haben, immer von eigentlich zwei Polizisten und Polizistinnen
beobachtet. Ja, der Polizeieinsatz war in der Demonstration schon ja auch da.
Ja,
aber zum Schutz des Parlamentes nicht da.
Ja, aber wie kann das denn, also wieso
das
stehen
hat
da
der, hat der Berliner, das hat der Berliner Innensenator entweder ganz böse verschlampert,
ja,
oder er hat das bewusst nicht gemacht, um zu zeigen, da seht ihr mal, was passiert, wenn so eine Demonstration aufufert.
Ja.
Ich vermute eher das Erstere. Es ist schlamperte Berliner Senatspolitik des rot-rot-grünen Senats.
Ja, also ich glaube, man kann allgemein zu so einer Demonstration wie dieser Anti-Corona-Demonstration sagen, dass da die Demokratie, also in dem Beispiel die Demokratie hier in Deutschland, deutlich aufs Spiel gesetzt wird und man sich immer wieder fragt, wie sowas gerade auch hier passieren kann, weil in anderen Ländern...
Du, ich muss dich nochmal... Also diese Rechtsradikalen, die wollen ja den Mythos eines fast geglückten Staatsstreiches erzeugen.
Ja.
Nein. Sie haben bei mangelndem Polizeischutz sind sie auf die Treppen des Reichstags. Unser Rechtsstaat ist, wenn er es weiß und wenn er es will, stark und kräftig. Und die Rechten sind zum Glück nicht so stark, dass sie einen Staatsstreich wagen können. Also es war der Versuch einer Inszenierung, ja. Der allerdings ist geglückt. Aber die Demokratie selber, glaube ich, stand nicht auf dem Spiel.
Nee, aber trotzdem, also es ist, naja doch, also man diskutiert ja vor allem momentan schon deutlich darüber, also was die demokratische Lösung wäre bei so einer Demonstration. Aber ich wollte eigentlich eine Brücke schlagen.
Ja.
Und zwar ich bin mir bis heute nicht sicher, ob man lieber Weißrussland oder Belarus sagt, aber...
Wahrscheinlich beides.
Okay, weil da sieht's ja, also ich will jetzt hier gar kein Ranking machen, in welchem Land es am beschissensten läuft, aber ich würde mal sagen, so von den demokratischen Prinzipien sind wir da in Deutschland doch noch gerade deutlich besser aufgestellt.
Ja, das hast du aber milde ausgedrückt.
Ja, also
Lukaschenko ist ein Diktator,
ja.
Sozusagen eigentlich einer der ganz letzten Diktatoren, die im Grunde die Tradition von Lenin und von Stalin und von Chruschtschow fortsetzen.
Ja, ja, der, also ich meine, ich glaube...
Und er ähnelt dem Herrn Putin.
Ziemlich, also ziemlich
nur,
krass,
nur
ziemlich
Lukaschenko ist deutlich martialischer.
Ja, und ich meine, er hält ja auch an seinem Wahlergebnis fest, das finde ich ja so erstaunlich. Er hat ja angeblich, ich glaube, es waren 80%.
Ja.
Erreicht, wo ja eigentlich jedem klar ist, dass das nicht so stimmen wird. Und ich finde es schon krass, was da abgeht. Also auch die Bilder, wenn du siehst, die haben ja jetzt die Opposition gründet ja gerade eine neue Partei. Und auch von den Demonstrationen und wie dann da halt auch tausende Polizisten in ultra krassen Uniformen stehen und denen gegenüber stehen halt einfach...
Einfache
Bürger und Bürgerinnen, ja. in oft ja auch weißen Shirts, um halt auch nochmal Frieden zu demonstrieren. Das ist schon... Es wirkt oft so surreal, weißt du, wie aus einer Filmszene, als hätte man das da gerade extra reingestellt, aber es passiert.
Es ist,
und ich frage mich, wie man auch, weil er ist ja jetzt auch schon seit, ich glaube, 25 Jahren, an der Macht. Und er selbst hat ja gesagt, wenn ihr mich nicht haben wollt, müsst ihr mich umbringen oder irgendwie so ein Zitat gab.
Zeigt sich ja mit einem Maschinengewehr sozusagen,
ja, genau.
Selber mit gepanzerter Brust ein Maschinengewehr.
Ja, wie gesagt, auch hier, ich bin ja nicht so erfahren wie du im Leben. Wie schafft man es denn, so einen Tyrannen, Diktator, bösen Menschen da an der Macht da wegzubekommen? Also wie schaffen wir es denn, so ein Land, weil sie haben ja immerhin, also natürlich ist es ein im Vergleich zu Deutschland ein relativ kleines Land, ich glaube es gibt knapp über 8 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen, aber die meisten wollen ja eine Demokratie, die haben ja keinen Bock auf das, was da passiert.
Ja, aber das ist ja der Kampf vieler osteuropäischer Länder oder früher der Sowjetunion zugehöriger Länder um Demokratie.
Ja.
Es gab den Prager Frühling mal in der alten Tschechoslowakei, wo russische Panzer nach Prag reingerollt sind und diesen Frühling brutal niedergewalzt haben.
Ja.
Du hast die militärischen Auseinandersetzungen in Polen mit dem damaligen General Jaruzelski, ne, der die Solidarność, die Gewerkschaft und die Bürgerbewegung versucht hat niederzuwalzen.
Ja.
Und natürlich fürchtet Putin und das von ihm geführte Russland fürchtet das Vordringen demokratischer Bewegungen.
Ja.
Georgien ist ein typisches Beispiel, wo das ja gelungen ist, wo die Oligarchen zum Teufel gejagt worden sind und der Putin-treue Herrscher, da ist es ja halt nur ein Teil der Oligarchen, nämlich die Russlandfreundlichen, zum Teufel gejagt worden sind. Da ist ja etwas passiert, was das Russland in größte Sorge versetzt. Nämlich, dass der Westen, und es gab ja auch immer Debatten, treten die der NATO bei, dann wäre im Grunde die NATO vor den Türen Russlands. So, und
aber glaubst du,
reagiert der Kreml,
ja.
Reagiert wie ein angeschossenes Reh.
Glaubst du, dass das noch, ich meine, es ist ja jetzt schon ziemlich miese Situation, gerade für, also die meisten Studierenden dort gehen ja gerade auch nicht zur Uni, sondern auf die Straße. Und es werden ja immer noch täglich Tausende auch wirklich
verhaftet. Gefoltert in den Gefängnissen, kommen exakt. Raus, haben Striemen auf dem Rücken. Und
ich meine, also es ist ja jetzt schon ein so desaströser Zustand. Was glaubst du, passiert denn, wenn Putin da noch einschreiten würde? Glaubst du, dass Putin überhaupt so weit geht und sich da daran beteiligt?
Ja, also ich glaube, Putin betrachtet Weißrussland, ich benutze es bewusst Weißrussland, der Putin betrachtet Weißrussland eigentlich als Teil Russlands. Und sein ganzes Bestreben ist es ja, die alte UdSSR ein Stückchen wiederherzustellen. Das ist sozusagen die Vision des Großrussischen Reiches und dann sehr defensiv ausgedrückt die Angst, dass die westliche Ideologie direkt vor seiner Haustüre ist. So, und aus den zwei Gründen traue ich dem zu. Seine Kreise um ihn herum, seine Machtzirkel, die scheuen sich ja auch nicht vor der Anwendung von Giftgas, um den berühmtesten und respektiertesten Oppositionspolitiker in Russland zu ermorden zu versuchen. Ne?
Ja, gute Überleitung. Ich wollte gerade sagen, weil ja auch bei in Russland ist ja sowieso immer gefühlt die Hölle los. Ich war vollkommen schockiert, als ich das irgendwie gelesen habe. Und ich kann es auch bis jetzt noch nicht glauben, auch dass weiterhin Russland ja die Schuld so unglaublich krass von sich wegschiebt und dass sie ja auch immer noch weiter...
Du weißt, was der Herr Gysi gesagt hat.
Herr Gysi hat gesagt, dass Deutschland jetzt nicht sofort Sanktionen
Nein.
Und Russland hat drohen soll.
Gysi hat eine neue Verschwörungstheorie. Der hat einen neuen Mördertopf ausgemacht.
Davon weiß ich nichts.
Ja.
Ich weiß nur, dass er sich quasi gegen die Bundesregierung gestellt hat und gesagt hat, er sollte nicht so schnell Russland drohen.
Er sagte sozusagen, die Gegner der Erdgaspipeline haben den Mordversuch begangen.
Aha.
Ja, der liebe Herr Gysi, der nach wie vor vielen Jahren in einem Untersuchungsausschuss geschwiegen hat, als es um den Verbleib von Milliarden Parteigeldern der SED ging, der liebe Herr Gysi, der nach wie vor nicht frei ist von Kontakten mit der Stasi, der hat jetzt im Grunde eine neue Theorie aufgestellt, nämlich, dass das eigentlich eigentlich sagte er, Trump hat's getan. Oder die Szene um Trump.
Und das glaubst du? Also glaubst du, dass Trump
nicht.
Ein...
Nein, ich sag das nur deswegen,
ja.
weil wir mal über die Linke hier diskutiert haben in dem Podcast.
Ja.
Und du da nicht so ganz...
Nee,
so ganz unsympathisch warst für die.
Nein, aber ich bin, ich bin jetzt auch ich bin ja sowieso in keiner Partei Mitglied und ich bin
das habe ich von dir zum ersten Mal gehört. Ich wusste nie, ob du nicht bei den Grünen bist.
Nee, ich bin streng genommen bin ich nirgendwo.
Aber ist Klimaaktivist.
Ja. Aber da muss man ja in keiner Partei sein. Aber jetzt nochmal auf den Herrn Nawalny zurück.
Gut, dass wir das mal jetzt geklärt haben.
Ja.
Ich wusste es nicht, aber ich wollte dich auch nie so direkt fragen.
Nee, ich würde gerne nochmal auf den versuchten Mord an Herrn Nawalny. Ist das eigentlich die korrekte Aussprache?
Nawalny,
oder? Genau. Ja. Zurückkommen. Ich finde es halt so erstaunlich, dass das russische Krankenhaus bzw. die medizinischen Befunde in Russland ja gar nichts über das Vergiften an sich schreiben.
Klar.
Da wurde ja scheinbar nichts festgestellt.
Und da hätte man es am ehesten und frühesten feststellen können.
Exakt, während ja jetzt hier in Deutschland, als sie das in das Labor, ich glaube von der Bundeswehr gebracht haben, eindeutig festgestellt wurde, dass eben dieses, jetzt habe ich den Namen vergessen, dieses ist ja auch so ein ganz
dieses schreckliches... Nervengift,
genau, dieses
das
Nervengift.
Gleiche mit dem übrigens...
Der
in England,
genau.
Der sogenannte Geheimagent vergiftet wurde, der dann im Grunde Putin-Kritiker ohnegleichen gewesen ist.
Weshalb ich ja auch fest davon überzeugt bin, dass in irgendeiner Form Putin und seine Anhängerschaft oder der russische Geheimdienst, wer auch immer, irgendwer muss dafür verantwortlich sein.
Also,
das kann kein Zufall sein.
Ja, und wir wissen ja, dass der Geheimdienst, der russische Geheimdienst, eigentlich die Reise von Nawalny lückenlos verfolgt hat.
Ja.
Das heißt, im Grunde müsste in irgendeinem der Videos, die es offensichtlich gibt, verwanzte Zimmer, Restaurantbesuch, alles ist ja aufgenommen worden, müsste irgendwo sichtbar sein, wie dieses Gift wirklich reinkam.
Ja.
So. Und egal jetzt mal, ich sag's mal ganz neutral, egal von wem es da reingeschüttet worden ist, ob von einem russischen Plutokraten oder von einem russischen Geheimdienstler, wie auch immer. So, das und insofern, ja, ich begrüße ich außerordentlich, dass die Frau Merkel hier wirklich alles tut, um Europa, um die EU wirklich zu einen, ja, dass wir hier tatsächlich diesem Angriff.
Ja.
Wobei ich sag dann immer simpel, die Politik ist manchmal so schlimm. Als der saudi-arabische Kronprinz, als der seinen größten Kritiker zerstückelt hat in Istanbul, da ging dann sozusagen, da waren ein paar Wochen, ging es raus und dann ist das ausgelaufen und bei der nächsten Wirtschaftskonferenz waren Politiker schon da.
Weißt du, im Grunde, weißt du, wer das auch Schlimme kritisiert? Wer? Das Verhalten, was damals bei dem Gregor Gysi, also ich ja, über, dann da seid ihr auf einer Wellenlänge.
Ja, mit einem Unterschied. Ich habe nicht zum Thema SED-Parteivermögen geschwiegen im Untersuchungsausschuss.
Okay, ich wollte dieses Fass nicht wieder aufmachen.
Ja, das ist doch gut für unsere Zuhörer, denn es ist wichtig, dass junge Menschen nicht nur sagen, was ist der Gregor Gysi für ein toller Rhetoriker und wie witzig ist der, sondern dass die wissen, dass der im echten Verdacht ist, Stasi-Spitzel gewesen zu sein.
Ja.
Und das ist dokumentiert in Wikipedia.
Aber er hat vermutlich
im Untersuchungsausschuss komplett geschwiegen hat.
Ja, er hat vermutlich aber niemals jemanden vergiftet. Was du aber gerade lustigerweise angesprochen hast.
Aber er hat gerade versucht, Putin reinzuwaschen. Und das russische Regime.
Ja, und quasi die Schuld so ein bisschen Richtung Amerika zu lenken. Ja. Glaubst du denn, weil die Frage habe ich mir gerade gestellt, glaubst du, Trump würde jemanden, zum Beispiel seinen demokratischen Rivalen, würde er jemanden vergiften?
Also es ist...
Und wir wollen hier keine Verschwörungstheorie gerade aufmachen.
Eigentlich ist es außerhalb meines Vorstellungsvermögens.
Mhm.
Aber dass amerikanische Präsidenten kriminelle Akte begehen, das hat schon Richard Nixon gezeigt.
Das stimmt.
Und ist im Grunde, das ist jetzt kein Mord, aber es ist auch kein leichter Verstoß gegen ein Gesetz, sondern es war vorsätzlicher Einbruch und Versuch, Demokratie zu sabotieren. Und herauszufinden, wer im Grunde seine Watergate, es war ja dann der Watergate-Skandal, wer ihn da öffentlich transparent macht. So, also ich traue autokratischen Politikern, und Nixon war ja kein Diktator, aber er hat sehr autokratisch geherrscht, denen traue ich schon vieles zu. Aber ich traue den Mord nicht zu.
Ich würde Trump jetzt auch nicht, also ich glaube auch, dass er dafür ein bisschen zu dämlich ist. Also ein gewisses Wissen für Gift. Also er selbst, glaube ich, würde das gar nicht mehr hinbekommen.
Fabian, das ist auch eine Sicht auf die Dinge, die man haben kann, ob er selber den Gifttrank mischt.
Ja,
aber natürlich findet ein solcher Politiker vor allem auch mit dem Reichtum und der Macht, der findet willfährige Gesellen, die ihm kriminelle Schandtaten ausführen.
Ja, aber jetzt gehen wir mal von dem Gift weg, aber bleiben wir mal bei Trump. Ich meine, er vergiftet gerade keine Politiker, aber er ruft jetzt zum Beispiel dazu auf, dass man zweimal wählen gehen sollte, was ganz klar eine Straftat ist. Und
ja, Wahlbetrug.
Ja, genau, wo gerade jeder auch aufschreit, so macht das auf gar keinen Fall. Ich meine, in den USA, ich glaube, einem droht da.
Aber da hat sich ja Twitter und Facebook sind ja da inzwischen mutig, ne?
Twitter, wieso? Also weil sie sich so gegen ihn stellen?
Nein, weil sie das klar markern inzwischen und sagen, Augenblick. Also sie machen das amerikanisch liebevoll, kritische Aussage, ne? Aber ja. In Wahrheit heißt dieses Zeichen, er lügt.
Ja, aber ob nachher Twitter und Facebook dafür sorgen können, dass
Trump Nein, das können
die
sie
Wahl
nicht.
Nicht manipuliert und auch, gehen wir mal davon aus, dass er die Wahl verliert. Also das wäre ja irgendwie eine schöne Wunschvorstellung. Glaubst du, er würde das überhaupt anerkennen? Also was glaubst du passiert, wenn Trump nicht wiedergewählt wird?
Er wird alle Register ziehen, um Wahlbetrug feststellen zu lassen.
Ja.
Er wird bis zum obersten Verfassungsgericht ziehen.
Ja.
Er wird seine Anhänger zu Demonstrationen für ihn aufrufen.
Ja.
Er wird ihnen mit Sicherheit nicht sagen, mach das sehr zivilisiert. Das heißt, er wird alles, was er auch noch im Rahmen des Legalen tun kann, aktivieren.
Ja.
Eine ganz andere Frage heißt, was wird daraus? Das ist das gleiche Thema wie die Demonstration jetzt in Berlin, ne, wo sozusagen Sicherheits- und Abstandskonzepte und so, und was wird daraus?
Aber glaubst du dann...
Übrigens auch G9.
Ja.
Die Demonstration in Hamburg.
Aber glaubst du, dann könnte es sein, dass auch in den USA, ich meine, wir haben ja jetzt schon da Bürgerkriege-Verhältnisse in einigen Staaten.
In einigen Städten,
immer, ja. Immer mal wieder. Glaubst du, dass dann da wirklich ein Krieg ausbricht? Also wenn Trump nicht wieder, ich meine, wie gesagt, ich find's ja eigentlich ganz gut, wenn er nicht wiedergewählt würde, aber ich habe halt auch Angst, was dann kommt, also von seiner Seite
also
aus.
Also ich kann mir vorstellen, dass es in einzelnen Regionen und Städten,
ja,
vor allem, weil es bewaffnete Bürgermilizen gibt.
Also fast ja jeder Haushalt.
Ja, aber es gibt auch Milizen.
Ja.
Ist ja nicht nur der Besitz einer Waffe, sondern auch die Organisation von Waffenträgern. Ich kann mir schon vorstellen, dass dort unaufgefordert, aber vielleicht geduldet, tatsächlich in einzelnen Bereichen bürgerkriegsähnliche Zustände sein können. So, und ich meine, es wäre nicht das erste Mal, dass Amerika sowas erlebt hat in den sogenannten Rassenkrawallen, was ja nicht Krawalle der schwarzen Bevölkerung, sondern es war im Grunde Aufruhr über die sozialen Zustände in den Ghettos und Slums, ne, das gab es schon mal in den 70er, 80er Jahren. Übrigens glaube ich auch in Los Angeles im letzten Jahrzehnt. Ja, sowas kann kommen. Und das ist dann nur, ich vertraue auf eines. Ich glaube schon, dass die amerikanische Gerichtsbarkeit und das amerikanische Militär.
Ja.
Auch eine amerikanische Bundespolizei. Dass die sozusagen ein Garant ist für die Verteidigung demokratischer Strukturen.
Und nicht auf der Seite von Trump kämpfen werden.
Ja, also halt jetzt nicht auf der Seite von Trump. Ich habe ja eigentlich eher darüber gesprochen, dass unaufgefordert, aber vielleicht klammheimlich geduldet, sozusagen aus solchen Massenbewegungen für Trump und dann auch den entsprechenden Gegenbewegungen für Biden oder Protestbewegungen für Biden, dass da sozusagen Konflikte auch in Waffengewalt ausarten können.
Ja, aber du glaubst, dass nachher noch die militärische Kraft der USA
und die rechtliche Kraft
überwiegt.
Ja, aber im Grunde wir reden eigentlich unser hätten unseren Podcast nennen können, Die Welt in Flammen. Es lodert gerade überall.
Ich wollte auch nochmal den Bogen so ein bisschen schließen. Wir haben über Russland und Weißrussland gesprochen, aber auch über die Demonstrationen in Berlin und ja auch unabhängig von den Dingen, die jetzt in Berlin passiert sind, merken wir hier immer wieder, dass Stimmen groß werden, die mit Demokratie und demokratischen Verhältnissen gar nichts mehr zu tun haben. Plus in den USA brennt es definitiv. Auch nicht erst seit dieser Woche. Glaubst du, dass demokratische Systeme überhaupt noch Zukunft haben. Und ich stelle diese Frage sehr ungern, weil ich bin ein Riesenfan von einem demokratischen System. Aber
du hast ja die
glaubst du, dass es gerade kippt?
Ich glaube, dass es in einigen Ländern Europas kippt. Ich glaube, dass in Ungarn es immer mehr am Kippen ist. Beispielsweise, ich glaube, dass Rumänien hart kämpft,
ja,
damit es nicht kippt. Das hast du die beiden Lager. Ich glaube, dass die amerikanische Demokratie massiv herausgefordert ist. Ich halte unsere Verhältnisse in Deutschland im Vergleich zu diesen Verhältnissen für richtig ordentlich stabil.
Aber
es ist selbst gelungen, die AfD massiv,
ja,
sozusagen runterzufahren. Also die bürgerlichen Parteien schaffen es wieder, ein Stück sehr konservative Wählergruppen,
ja,
mit einzubinden.
Ich muss da mal eben reingrätschen. Also du hast mal gesagt, dass es ein großer Fehler von Europa sei, quasi auf diesen Wohlstand, den wir haben, einfach schlicht zu ja, vertrauen. Und dass gerade auch ein Land wie Deutschland so ein bisschen auf dem Deck, dem Sonnendeck der Titanic sitzen würde.
Ja,
deswegen, weil du jetzt gerade wieder sagst, uns geht's ja eigentlich ganz gut.
Nein, deine erste Antwort, auf die wollte ich ja nicht sagen.
Und ich will keine Panik machen, aber du selbst hast ja mal gesagt, wir dürfen das nicht für selbstverständlich halten.
Wir dürfen Demokratie nicht für gegeben betrachten.
Ja.
Nee. Deswegen ist es wichtig, und das sage ich jetzt wirklich ernst,
ja,
dass zum Beispiel Friday for Future,
hey,
auch für den demokratischen Rechtsstaat.
Ja.
Nein, im wahrsten Sinne für die Unabhängigkeit der Justiz.
Ja.
Das ist, und nicht nur für neue Gesellschaftsmodelle, sondern auch für die Verteidigung demokratischer und rechtsstaatlicher Prinzipien. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, die gerade eine Jugendbewegung, die sich vieles erhofft und für vieles eine bessere Gesellschaft haben möchte.
Ja.
Aber dass man erkennt, dass in Relation gesehen sozusagen dieses Land vielleicht beim Thema Ökologie jahrzehntelang versagt hat.
Ja.
Ja, zugegeben.
Hey.
Aber was seine Rechtsstaatlichkeit betrifft und seine demokratischen Strukturen,
ja,
verteidigenswert ist. So, und das, wenn du das mit zu deinen Freundinnen und Freunden,
ja,
mitnehmen würdest, dass es auch etwas Schützenswertes gibt in Deutschland, dann würde ich mich sehr freuen.
Ich glaube, das ist der Grund, weshalb wir ja auch immer wieder auf die Straße gehen. Also ich meine, natürlich gibt es auch Leute, vielleicht auch in Kreisen, die meine Kreise überschneiden, die einfach nur ein bisschen Krawall suchen und Steine auf Polizisten oder Autos schmeißen möchten, aber die Menschen, mit denen ich auf die Straße gehe, im Kern gehen wir immer für die Demokratie protestieren. So, und
ja, dann sag das mal. Sag das mal klarer und deutlicher.
Ich sag das jetzt hier in dem Podcast und ich finde das auch eigentlich ein ganz, ganz guter Abschluss. Wenn wir nämlich auf die Uhr schauen, sind wir schon relativ spät dran.
Ja.
Die Welt brennt. Das hast du recht schön gesagt, aber noch ist ja nicht alles verloren.
Nein.
Ich bin gespannt, wie das in den USA weitergehen wird. Ich bin gespannt, wie das aber auch im Osten Europas, aber auch hier in Deutschland weiterlaufen wird. Ich hoffe, dass, wenn es weitere Corona-Lockerungen gibt, auch die Stimmen der großen Corona-Kritiker ein wenig schwächer werden. Und ich hoffe, dass die Wahlen in den USA, egal wie sie ausgehen mögen, nicht in einem Bürgerkrieg nachher enden. So, Amen.
Gut zusammengefasst.
Ein bisschen vor wie in der Kirche. So. Wir Danke. Freuen uns natürlich wie jedes Mal über eure Bewertungen. Lasst bitte, bitte gerne eine positive Bewertung da. Schreibt uns schreibt uns eure Meinung zu dem Thema. Ich kann auch nicht mehr reden. Und ich sage einfach Tschüss.
Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.